Jetzt wird fachgesimpelt und diskutiert.
Wir sagen das, was wir uns denken.
Warum und wieso?
Das ist eine gute Frage.
Ich dachte, wir plaudern locker über Fußball.
Ich will mich einfach auch gut austauschen.
Deswegen sitzen wir eigentlich da. Sonst wird das ja die Sendung nicht geben.
Scheinbar, ja.
Wir haben einen klaren Plan und eine klare Idee.
Das wird man sehen, ob Sie da die zündende Idee haben.
Da fängt es bei mir sofort zum Klingeln an, im Oberstüberl.
Spannende Geschichte.
Das sind Geschichten, die der Fußball schreibt.
Das ist was Besonderes.
Ein sehr gutes Format.
Einen wunderbaren Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tore. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen heute einmal mehr die Geschehnisse in der Admiral-Bundesliga einordnen. Heute mit dem Fokus Meistergruppe. Wir haben heute zwei Vertreter hier, deren Mannschaften in der Meistergruppe tätig sind. Sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Ich freue mich mit den beiden Herren heute ein wenig über die Geschehnisse der letzten Wochen und generell über die Vereine zu sprechen. Zu meiner Linken freue ich mich sehr, den Spielmacher und Kapitän des LASK, Robert Schulz, begrüßen.
Hallo, schönen Abend.
Schönen Abend, freuen uns, dass Sie da sind und frisch aus dem Stadion, aus Wien-Hütteldorf hierher gekommen, Geschäftsführer von Austria Klagenfurt, Günter Gorenzer. Schönen Abend.
Schönen guten Abend, servus, hallo.
Freue mich sehr, dass die beiden Herren den Weg zu uns gefunden haben. Sie auch, Gott sei Dank, und Sie dürfen wie immer Fragen stellen, dürfen sich beteiligen an der Sendung. Stellen Sie diese Fragen in den sozialen Medien, Facebook, Instagram, Sie kennen das und wir lassen die dann sehr gerne einfließen. Robert, ich darf mit Ihnen beginnen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind. Wir haben es ja schon des Öfteren probiert, diese Saison. Und gerade nach dieser Woche habe ich fast damit gerechnet. Ich muss zugeben, dass die Absage kommt, aber Sie sind da.
Ich freue mich sehr, muss ich sagen, ja, dass es endlich geklappt hat. Haben wir die perfekte Woche ausgesucht, glaube ich. Und freue mich, dass ich da bin.
Ja, also bis Freitag hätte man gesagt, das wird heute vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber seit Freitag, kann man sagen, sportlich, einiges wieder gut gemacht, was in der Woche passiert ist. Sie waren allerdings nicht dabei. Sie sind nach wie vor verletzt, seit 4 Runden nicht mit dabei. Eine Zerrung im Knie ist die offizielle Angabe. Ist in Runde 22 passiert, auch gegen Salzburg. Dann war es als Erster, hat es geheißen, es ist eher schlimmer. Dann hat man es relativiert und jetzt dauert es doch relativ lang. Wie geht es Ihnen?
Ja, ich muss sagen, sehr gut. Natürlich ist es eine komplizierte Verletzung, weil es halt länger dauern kann, kann da keiner bestätigen. Nichtsdestotrotz geht es mir schon sehr gut. Ich mache Einheiten am Platz, mache natürlich Krafttraining, alles schmerzfrei. Mein Knie reagiert nicht. Und wir hoffen einfach, dass wir jetzt die nächsten Schritte gehen können, dass ich dann auch wieder zeitnah am Platz stehe.
Aber können Sie es abschätzen, wann Sie wieder spielfit sind? Oder ist es einfach Tag zu Tag, wie Sie es beschreiben? Und dann kommt eben am Samstag das Zusammensetzen mit den Docs und man schaut, ob es geht oder nicht.
Ja, das war eigentlich die Frage, die was ich im Doktor immer gestellt habe. Doki, wann darf ich wieder? Kann keiner sagen, ganz ehrlich. Ich bin einfach froh, dass wir jetzt am Freitag gegen Salzburg eine Top-Leistung auf den Platz gebracht haben und ich dann ein bisschen mehr Zeit kriege. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass mir so gut geht und hoffe einfach in den nächsten Tagen und Wochen, dass es besser wird und dass ich dann wieder bald spielen kann.
Ja. Da freut sich vermutlich die Mannschaft auch sehr darauf. Sie sind ja ein ganz wesentlicher Faktor, werden wir dann im Laufe der Sendung noch dazu kommen. Günter Gorenzer, wann haben Sie sich heute gedacht, naja, so allzu gern fahre ich da vielleicht heute nicht zu Sky noch ins Studio?
Ja gut, in den ersten 20 Minuten habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es einen etwas günstigeren Zeitpunkt, aber danach haben wir das eine oder andere umgestellt, haben uns gerade grandios in die Partie hineingearbeitet, waren dann wirklich in der zweiten Halbzeit zu Beginn eigentlich die bessere Mannschaft und in Summe denke ich, nicht unverdienter Punkt. Typisch in unserer Art und Weise. Sehr effektiv und ein Arbeitssieg, also ein Arbeitserfolg für uns.
Genau. Ein Punkt zum zweiten Mal in Folge gepunktet. Und das, obwohl es heute gar nicht mal so gut losgegangen ist. Für Peter Backl und seine Mannschaft, Günter Gorenzer hat es erwähnt, sehr früh in Rückstand geraten in diesem Auswärtsspiel bei Rapid. Ein Steirer-Tor, wie wir heute schon gehört haben, oder auch ein Eier-Goal, wie es Ihr Trainer genannt hat. Wie beschreiben Sie es?
Ja gut, es ist kein Geheimnis. Ich glaube, das weiß der Philipp auch, dass er an normalen Tagen hält er diesen Ball. Aber gut, der Philipp hat uns schon so oft im Spiel gehalten mit sensationellen Torwartaktionen. Das heißt, von dem her kein Vorwurf. Und die Mannschaft hat es typisch in unserer Art und Weise als Kollektiv dann gelöst. Peter Backholt hat das eine oder andere adaptiert. Und von dem her typisch, wie wir in die Spiele uns hineinarbeiten, war es dann auch heute so, dass wir in der zweiten Halbzeit dann wirklich dominanter waren, uns mehr zugetraut haben und dann, glaube ich, verdient diesen Punkt mitnehmen aus Hütteldorf.
Ja, also das 0:1 unglücklich, vor allem aus Sicht des Torhüters Philipp Menzel. Aber wir haben jetzt auch das eigentliche Tor der Mannschaft dann gesehen, nämlich das zum 1:1. Max Bischuschkow, der getroffen hat, möchte man natürlich auch nicht unerwähnt lassen, weil das macht er mal gar nicht so schlecht.
Ja gut, der Max hat enorme Qualität und der Max hat die eine oder andere Woche gebraucht, um hier anzukommen, war eben im Herbst viel verletzt. aber hat enorme Qualität. Er hat in Regensburg und in Hannover war er Leistungsträger, war halt dann lange verletzt und hat keine Vorbereitung gehabt. Und uns war klar, dass es vielleicht die ersten 2-3 Runden er noch nicht am Zenit ist von seiner Leistungsfähigkeit. Aber ganz ein wichtiger Transfer für uns jetzt in der Wintertransferperiode, den wir gemacht haben. Und heute hat das bewiesen, oder auch die letzten Spiele, dass er immer besser ins Spiel kommt und auch das Spiel immer mehr selber in die Hand nimmt. Und mit dem Tor heute natürlich ein wunderschönes Tor.
Ja, Robert, Sie haben es ja bei uns gesehen in der Zusammenfassung. Gab auch lobende Worte von Ihnen für dieses Tor.
Das Tor ist wunderbar, ja. Das sieht man nicht jedes Wochenende. Ich kenne den Spieler von Deutschland, von meiner Zeit in Deutschland. Ja, ich glaube, dass am Ende des Tages verdient war, der Punkt. Und wir in Linz freuen uns drüber.
Das stimmt, weil dadurch sind Sie jetzt wieder Dritter in der Tabelle, konnten auch Rapid überholen. Wir holen uns die Tabelle dazu. Wir sehen ja überhaupt, das ist seit langem wieder mal wahnsinnig spannend. Und zwar nicht nur, was die Meisterfrage betrifft. Da sind nach diesem Spieltag, nachdem Sturm das Auswärtsspiel bei Hartberg gewinnen konnte und Salzburg eben am Freitag dem LASK unterlegen ist, sind diese beiden Mannschaften jetzt punktegleich. Salzburg vorne aufgrund des direkten Duells und dahinter der LASK und Rapid beide mit einem Sternchen, aber der LASK eben mit 2 Punkten vor Rapid und Austria Klagenfurt im Moment auf Platz 5. Ein Wort vielleicht noch zu Max Beschuschkow, der ist ja ausgeliehen von Hannover 96, wurde heute auch nach dem Spiel auf seine Zukunft angesprochen. Stand jetzt ist, dass er im Sommer zurück muss. Haben Sie da vielleicht schon den Telefonhörer oder das Handy in die Hand genommen?
Ja, wir sind da direkt im Austausch natürlich mit der sportlichen Leitung von Hannover. Man wird sehen, wie sich das gestaltet. Fakt ist, dass wir, glaube ich, ja ideale Plattform sind genau für solche Spieler. Und wir werden das auch zukünftig machen. Und ob es uns jetzt weiter gelingt, Max wieder weiter an den Verein zu binden oder ob wir das dann mit einem anderen Spieler machen. Aber das ist so klassisch, wie wir uns das vorstellen. Und unter anderem ja ein Klientel, nach dem wir Ausschau halten.
Also das war heute der Klagenfurter Torschütze. Beim LASK am Freitag gab es einen Herrn, nämlich Marin Ljubicic, der 3-mal getroffen hat. Das ist insofern sehr erfreulich, weil es seit Dezember das erste Mal wieder war, dass er getroffen hat. Und vor allem, Robert, weil die Mannschaft, während wir da seinen Triplepack sehen, auch gezeigt hat, dass es eben auch ohne sie geht. Das war ja sehr oft eine Diskussion. Wie haben Sie Ihre Mannschaft denn wahrgenommen nach all dem, was in dieser Woche passiert ist in Linz?
Sehr aggressiv, sogar ein bisschen mit Wut, weil wir es einfach als Mannschaft sagen wollten, dass wir dem standhalten können, was passiert drumherum. Und man kann der Mannschaft ja einen riesen Respekt aussprechen, dass wir den Meister der letzten 10 Jahre so dominiert haben. Das hat man noch nicht so oft gesehen. Und von dem her freue ich mich für die Mannschaft, für den Marin natürlich, für die 3 Tore. Und ich hoffe, dass wir genauso weiter tun und jetzt nächste Woche gegen Hartberg nachlegen.
Haben Sie mit ihm danach ein Gespräch geführt, was vielleicht für ihn persönlich auch der Unterschied war? Man hat ja das Gefühl gehabt, dem fällt ja nicht nur ein Stein, sondern ein ganzer Berg, ein ganzes Massiv vom Herzen.
Ja, der Marin ist ein junger Stürmer, der Top-Qualitäten hat, der in der U21-Nationalmannschaft in Kroatien spielt, der letztes Jahr eine Top-Saison gehabt hat und den muss man ab und zu Zeit geben. Jeder junge Spieler oder Stürmer weiß, dass wenn einmal so eine Zeit kommt, dass du keine Tore machst, immer du weitermachen musst, dran glauben, hart weiterarbeiten. Und der Marin hat das die letzten Wochen gemacht und deswegen freue ich mich, dass jetzt der Knoten platzt ist und ich hoffe, dass er genauso weitermacht.
Sind die jungen Spieler, Günther Göransson, Sie haben ja auch viele in ihrem Kader dann oft einmal zu verkopft, wenn es eben schwierig wird, wenn es einmal nicht so läuft und haben dann eben nicht die Ruhe, wie zum Beispiel ein Robert Schul, der weiß, okay, irgendwann wird es dann schon wieder gehen.
Also ich glaube, dass generell von außen die Rolle des Mentalen oft unterschätzt wird. Ja, also es spielt irrsinnig viel im Kopf ab, egal jetzt ob routinierter Spieler oder junger Spieler. Fakt ist natürlich, ältere Spieler haben solche Situationen vielleicht schon einmal erlebt oder mehrmals erlebt und können dann leichter mit dieser Situation umgehen. Aber der Kopf ist eine ganz wichtige Sache und gerade bei Stürmern natürlich, wo vieles intuitiv vor dem Tor passieren muss, ja, wenn man da zu viel denkt, sieht man bei meinen anderen Spielern momentan bei uns auch, dann ist es der falsche Ratgeber. Das heißt, von dem her ganz wichtig, ja, dass die Balance da ist, ja, vom Setup im Kopf und das prasselt eben so viel auf die Jungs ein von außen, so viele Kräfte zehren an diesen Spielern und von dem her ganz, ganz wichtig, dass man eben diese mentale Situation immer massiv berücksichtigt, auch in der Beurteilung der Leistung und das passiert eben von außen. Es ist in der Medienwelt oft so, es gibt nur schwarz oder weiß, es gibt nur gut oder schlecht, das ist heutzutage so, das ist in unserer Gesellschaft und da muss man schon sehr sensibel von Trainerseite, von Vereinsseite dann mit den Jungs umgehen, damit man sie wieder Schritt für Schritt eben zurückführt.
Ja, mit dem einen oder anderen Spieler meinen Sie sicher Sinan Kavaina, ist auch schon eine Zeit her, dass er getroffen hat im Februar. Zum letzten Mal ist das eben das Mentale auch im Moment der Hauptpunkt, wo es für das Trainerteam gilt, mit ihm zu arbeiten, ihm da bestmöglich Hilfestellungen zu leisten?
Absolut. Und ja, Peter spricht viel mit ihm. Es ist eben so, Sinan war eine gewisse Zeit verletzt und man merkt das eben, ja, wenn du 4-5 Wochen raus bist, hat er eine muskuläre Verletzung gehabt und danach es einfach erzwingen willst, zu verkopft bist, dann funktioniert das nicht. Und gerade Sinan, seine Qualität ist, intuitiv viel richtig zu machen. Und er hat eben im Herbst bis zu seiner Verletzung, gerade bis im Winter, intuitiv sehr, sehr viel richtig gemacht und war ein Garant dafür, dass wir dort stehen, wo wir stehen. Und jetzt, wie gesagt, macht er sich teilweise zu viel Kopf. Aber ja, unser sehr erfahrener Trainer Peter Backholt spricht das an und von dem her ja, bin ich davon überzeugt, dass Sinan auch jetzt noch ein ganz wichtiger Garant für uns wird, ganz einfach eine wichtige Rolle spielen wird und diese Balance wieder finden wird.
Der Kopf beim LASK, natürlich ein Thema die Woche, weil wahnsinnig viel auf die Spieler eingeprasselt ist oder eben auch nicht. Robert, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie sehr konnte man es eben von der Mannschaft fernhalten? Wie sehr geht das aber eigentlich auch gar nicht, weil ja jeder nah dran, jeder liest die Zeitungen etc. Das heißt, wie darf man sich die Woche aus Spielersicht vorstellen?
Es war schwer für mich, weil ich teilweise einige Zeit außerhalb verbracht habe wegen meiner Reha und mein Trainingsprogramm. Klar ist eins, du hast es perfekt beschrieben, ist ein enormer Druck auf die Spieler und deswegen war ich sehr stolz auf die Mannschaft, weil du musst erstmal so viel verdanken können und dann so eine Leistung bringen gegen Salzburg, wo jeder eigentlich darauf wartet, dass die 5-6-0 drüber fahren und dass man sagen, ja, war eh klar. Und deswegen Respekt an die Jungs, die haben das überragend gemacht und mich freut es natürlich sehr und ich hoffe, dass wir so weitermachen.
War das diese Jetzt-erst-recht-Einstellung vielleicht, die da auch zu tragen kommt?
Ja, das hat man die letzten Wochen eh schon gesehen, dass wir uns auch teilweise sehr schwer dann haben, gegen euch natürlich auch. Wenn du dann teilweise Spieler fehlen, und das ist ja nicht nur ich, das ist René Renner, Ivan Ljubic, Sascha Arbeit hat jetzt gefehlt, also es sind schon Spieler, die normalerweise viel spielen oder Stammspieler sind und dann ist wichtig, dass man einen guten Kern hat in der Mannschaft. Den haben wir absolut. Und wir haben junge Talente, die sehr gut sind, aber erfahrene Spieler, die was auch Qualitäten haben. Und der Mix macht es aus und das hat man am Freitag gesehen in Linz.
Jetzt war es ja so, in dieser Woche in Linz, um das vielleicht den Zuseherinnen und Zusehern zu Hause nochmal in Erinnerung zu rufen, dass man sich Anfang der Woche von Thomas Sageda getrennt hat. Der wurde freigestellt. Dann hat es als erstes geheißen, Max Ritscher übernimmt als Interimstrainer. Dann ist man offensichtlich draufgekommen, dass es da Probleme gibt mit der Lizenz, die ja auch diese Woche erstinstanzlich vergeben wurde, an den LASK eben nicht, weil Ritscher eben keine UEFA-Pro-Lizenz hat. Und dann war es Thomas Darasch, der schlussendlich jetzt am Freitag als Cheftrainer in Amt und Würden war. Sie schmunzeln schon. Wer hat denn grundsätzlich das Training geleitet? Wie ist das abgelaufen?
Ich muss sagen, die Frage habe ich am Freitag auch schon gestellt gekriegt. Für uns intern war das eigentlich ganz klar, dass der Thomas Darasch das übernehmen wird, dass der Max da zusätzlich dabei ist und die gemeinsam das lenken und steuern. Und mir hat es auch sehr gewundert, wo man dann liest, na, der Max Ritsch hat das übernommen. Also ich war auch sehr verwundert, habe es teilweise nicht verstanden, aber ich glaube, an der Mannschaft hat man es gesehen, dass die sehr klar war und sonst kannst du nicht so eine Leistung am Platz bringen.
Ja, Max Ritscher saß ja auch bei der Pressekonferenz mit Radovan Vujanović. Vielleicht hat auch das für Verwirrung klar gesorgt.
Ja, kann ich schon verstehen. Aber wie gesagt, intern war alles klar und von dem her war das für uns gerade diesen Thema nicht.
Jetzt hat eben Thomas Darasch diese Funktion als Interimstrainer übernommen. Sie waren ja selbst auch mal in Klagenfurt, Günter Gorenzel, für ein Spiel. 2012 war es, damals war Austria Klagenfurt noch in der Regionalliga als Interimstrainer tätig. Das klingt ja immer alles sehr romantisch, aber wie viel kann man dann in so kurzer Zeit überhaupt Einfluss nehmen und verändern?
Ja, ich musste schon mehrmals einspringen, auch in der deutschen Bundesliga. Und das ist ganz, ganz schwierig. Im Prinzip geht es darum, du stellst dich in den Dienst des Vereines. Ja. Aber es ist schwierig, in so kurzer Zeit etwas zu bewegen. Der Vorteil ist eben, ja, du bist sehr, sehr nah dran. Ja. Du weißt schon, wo du die Hebel ansetzen musst. Aber du hast das ja im Vorfeld auch mit den Trainern besprochen. Es ist ja nicht so, dass du den Fußball dann in 48 Stunden neu erfindest. Von dem her ist es meistens ein bisschen so ein emotionaler Impuls, den du vielleicht geben kannst. Aber ganz, ganz eine schwierige Situation. Und deswegen wirklich Hut ab, wie der LASK das ganze Team die Situation gemeistert hat, weil jeder hat eigentlich geglaubt von der Papierform her, viele ganz einfach Ungereimtheiten unter der Woche, viel Unruhe und deswegen wirklich spricht für den Charakter, wie es Robert sagt, von der Mannschaft und auch für das Trainerteam, wie sie das hinbekommen haben.
Waren Sie auch kurz verwirrt, wer jetzt wofür zuständig ist? Also wie haben Sie da auch das Bild gesehen, dass der LASK in diesen Tagen vielleicht abgegeben hat? Manch einer hat ja gesagt, es ist ein Image-Schaden, der da vielleicht entstehen könnte dadurch.
Ja, ich muss sagen, dass ich mich generell nicht mit den anderen Mannschaften beschäftige, was diese Dinge anbelangt. Wir haben selber genug Aufgaben, die wir tagtäglich angehen müssen. Und von dem her ja, erlaube ich mir da auch überhaupt keinen Kommentar, weil ich da zu weit weg bin, die intern das nicht kenne. Und ganz ehrlich gesagt auch die Dinge bei den anderen Vereinen, was jetzt solche Konstellationen anbelangt, nicht verfolge. Dazu ist mein Terminkalender zu voll, um ganz einfach die Agenten, die bei uns auf ja, auf der Tagesordnung stehen, die Schritt für Schritt abzuarbeiten.
Ja, Sie sind ja eben jetzt Geschäftsführer, das heißt ins Management gewechselt, haben Sie auch bei den diversen Vereinen, wo Sie schon gewesen sind, auch gemacht, aber Sie waren halt eben auch schon Co-Trainer unter Walter Schachner vor vielen Jahren eben in Österreich damals auch oder auch Interimstrainer. Haben Sie sich jetzt schlussendlich wieder für das Management entschieden, weil der Trainerjob einfach insofern auch der härteste ist? Weil viele behaupten ja, an dem Tag, wo du den Vertrag unterschreibst, unterschreibst du eigentlich auch schon wieder deine Kündigung, weil es einfach so kurzlebig und so schnelllebig ist und der Trainer halt oft das erste Opfer ist.
Ja, Fakt ist, dass das Geschäft schon extrem schnelllebig geworden ist. Da haben eben mehrere Konstellationen dazu beigetragen aus meiner Sicht. Aber was meine Person anbelangt, also ich glaube, dass ich sehr, sehr gut aufgehoben bin, wo ich momentan bin, das kann die ganzen Dinge ganzheitlich zu bewerten. Also ich bin in das Geschäft vor 25 Jahren als junger Co-Trainer eingestiegen, habe mich dann wirklich, sage ich jetzt mal, hochgedient in Österreich, international, bei vielen Vereinen, viel Erfahrung sammeln dürfen und habe dann, wie gesagt, in München ja die Möglichkeit bekommen, als Sportdirektor zuerst ein Jahr und dann 4,5 Jahre als Geschäftsführer Sport. Und bei einem Verein, der eben ja medial sehr im Fokus steht, der eben eine sehr, sehr hohe Anspruchshaltung hat, konnte dort viel lernen, viel Erfahrung mitnehmen und ich glaube, dass ich in dieser Position sehr, sehr gut aufgehoben bin. Aber ich stelle mich natürlich, egal was für Konstellation ist, immer in den Dienst des Vereines.
Jetzt hat am Freitag beim LASK, dann wird manch einer vielleicht sagen, der Trainereffekt gegriffen. Das sagt man ja dann auch recht schnell und gerne, wenn es dann im ersten Spiel mit dem neuen Team klappt. Wie haben Sie den LASK erlebt in diesem Spiel?
Also ich habe vorher mit Robert gesprochen, also ich habe drei unterschiedliche Mannschaften wahrgenommen. Bei uns im Gruppenspiel im Februar noch, dann bei uns im Playoffspiel und jetzt wieder. Ja, also da merkt man, dass auf der energetischen Seite schon etwas passiert ist. Oder wie viel, wir haben gerade vorher gesprochen, wie viel der Kopf eine Rolle spielt. Ja, also wir haben im Februar im Gruppenspiel eigentlich waren, obwohl wir 2-2 gespielt haben, aber wir waren von den Spielanteilen klar unterlegen. Und haben jetzt ganz einfach im Playoffspiel wirklich ein Spiel auf Augenhöhe abgeliefert und sind nur durch ein Standardtor ganz einfach auf die Verliererstraße gekommen. Und jetzt war es wieder genau umgekehrt. Das heißt, merkt man, wie viel das Energetische, wie viel die mentale Situation, dieser neue Impuls da vielleicht eine Rolle spielt. Und wie gesagt, ich habe drei unterschiedliche Mannschaften innerhalb von 6-7 Wochen wahrgenommen. Aber das ist eben das Sensible im Fußball. Und da musst du sehr, sehr eng dran sein und ganz sensibel mit Themen umgehen. Und von außen werden die Dinge halt oft von der Außenperspektive bewertet.
Können Sie das nachempfinden, was Günter Gorenzer sagt?
Ja, zu 100%. Das sieht man wieder, wie viel im Fußball auch möglich ist, über Emotionen, über Energie und nicht alles nur der Matchplan ist. Und man sieht, dass immer wieder sie Mannschaften durchsitzen können, obwohl sie nicht vielleicht dieselbe Qualität haben. Deswegen kann ich das nur unterstreichen. Absolut, wir haben in den letzten Wochen viel unterschiedliche Gesichter gehabt. Und jetzt mit dem Push, jetzt in den letzten 2 Tagen, wo wir noch ein bisschen näher zusammengedrückt sind, haben wir eine gute Reaktion gesagt. Wichtig wird aber sein, dass wir so weitermachen und dass wir das mitnehmen in den nächsten Wochen.
Wenn wir trotzdem zurückblicken zum Sommer, wo ja Thomas Sageda übernommen hat, es war ja von Anfang an immer wieder schwierig. Es gab immer wieder schwierige Phasen. Da hat man gedacht, okay, jetzt kommt der Stein ins Rollen, jetzt hat man sich gefunden. Woran würden Sie sagen, auch wenn das jetzt schwer ist, aber trotzdem, woran ist er gescheitert oder dieses Gemeinsame?
Es ist immer das Gemeinsame, weil willst du unter der Saison 20 Spieler wechseln? Das geht wahrscheinlich nicht. Das ist für mich schon im Fußball, teilweise ist das auch, wird sehr, sehr schnell die Reißleine gezogen. Das ist das Negative am Geschäft. Das Positive ist, dass ein sehr junger Trainer mit Thomas Sage, der glaube ich internationale Spieler hinter sich gebracht hat, in Liverpool Trainer war, von dem kann er seinen Kindern später mal was erzählen. Für uns als Mannschaft, und das tut mir eigentlich weh, dass wir im Jahr 2024 nicht performt haben. Und dann ist irgendwann einmal normal, dass der Trainer gewechselt wird. Und das tut mir persönlich leid für den Trainer. Aber das ist jetzt auch Vergangenheit und wir müssen nach vorne schauen. Wir haben Ziele in der Saison und für das müssen wir jetzt alles geben.
Zu Saisonbeginn, da war ja ein Kritikpunkt beim LASK, oder Kritikpunkt, aber da wurde immer wieder angemerkt, der Kader ist so wahnsinnig groß. Ich glaube, Robert, korrigieren Sie mich, aber 30, 31 Spieler waren es im Sommer zu Saisonbeginn. Das heißt, da war ja auch wahnsinnig viel Arbeit, die der Trainer leisten musste. Einmal vom Training abgesehen, mit 30 kann ich ja nicht einmal trainieren. Ist das für Sie etwas, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass das Ganze einfach wahnsinnig lang gedauert hat, bis er seine Mannschaft und bis man einander gefunden hat?
Naja, von der Außenperspektive muss man sagen, unabhängig, dass man die Internas jetzt nicht kennt, LASK hat natürlich eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung und Anspruchshaltung. Das heißt, von dem her ist da schon einmal sehr, sehr viel Druck ganz einfach im Kochtopf sozusagen. Und klar ist, du hast einen internationalen Anspruch, international zu spielen, international zu überwintern, dann brauchst du von Haus aus einen größeren Kader. Ja? Und dann ist das Kadermanagement eben irrsinnig schwierig. Und wir haben zum Beispiel auch bei 60 München unterschiedliche Strategien gefahren. Ja, einmal sagt, der Kader ist zu kurz, ja, einmal sagt, der Kader ist zu groß. Es ist ganz, ganz schwierig, hier die Balance zu finden und sicherlich für den Trainer dann ein Mega-Job, ganz einfach ja, mehr als 22, 23 Spieler bei Laune zu halten. Aber wie gesagt, mit der Erwartungshaltung, der Anspruchshaltung, international relativ weit zu kommen, brauchst du eine gewisse Kadergröße.
Also auch schwierige Voraussetzungen vielleicht, die Thomas Sageda zu Saisonbeginn hatte. Ronny Mann zeichnet für uns noch einmal die Saison nach. Er wollte in Ruhe und erfolgreich arbeiten. Die Realität hat dann aber oft anders ausgesehen.
Es war eine chaotische Woche für den LASK mit einem sportlichen Happy End.
Lubicic kann das Dritte machen! Was ist denn hier los?
Das war schon sehr fordernd. Ich glaube schon, dass diese Dinge, die vor dem Spiel passieren, auch was mit die Burschen machen.
Die Störfaktoren vor dem Spiel.
Am Mittwoch wurde Thomas Sageder, der Cheftrainer des LASK, entlassen.
Dem LASK wurde die Lizenz für die österreichische Fußball-Bundesliga in erster Instanz verweigert.
Auch Fanproteste gibt's.
Veränderung beim LASK, nachdem es unter Thomas Sageder in diesem Frühjahr einfach nicht funktioniert.
Ja, hätten wir uns natürlich im Frühjahr schon anders vorgestellt. So ehrlich bin ich.
Es geht an die Substanz, die Erfolgsspur finden.
Ist nicht gelungen und ja, jetzt fahren wir wieder nach Hause.
Für Thomas Sageder ist es aber auch eine Saison mit Höhepunkten im Herbst, eine Saison mit bleibenden Eindrücken, Begegnungen, Momenten und auch großen Emotionen, wie zum Beispiel in der Europa League gegen Liverpool.
Wir haben gemacht, was wir machen können und sind mit der Leistung, glaube ich, ganz zufrieden.
Ein erfolgloses Frühjahr und die Folgen. Ein letzter Smalltalk, ein letzter Schulterklopfer des Kollegen.
Die letzten 9 Spiele haben wir nur eine Sieg und das ist das wenig für uns. Und das gibt keinen richtigen Zeitpunkt, einen falschen Zeitpunkt. Leider ist so gekommen, dass wir einfach Ergebnisse nicht liefern.
Vor einem Monat ist von Unruhe oder Nervosität, zumindest vor laufender Kamera, nichts zu spüren.
Warum sollte ich denn unruhig werden?
Der LASK zu diesem Zeitpunkt ohne Pflichtspielsieg in diesem Jahr, aber das große Ziel nie außer Reichweite.
Wir haben den Anspruch, dass wir international spielen und wenn wir das gewährleistet haben, dann glaube ich, haben wir einen Riesenschritt jetzt gemacht. Für mich ist das ein ganz normaler Ablauf, der jetzt einmal mit ist. Da hat man eine Delle jetzt mit drinnen und that's it.
Trotzdem erfolgt am vergangenen Mittwoch der Trainerwechsel.
Stress haben wir auch jetzt noch nicht. Wir können noch immer vorne auch mit angreifen und der dritte Platz ist auch noch in Reichweite. Auch nachdem wir gegen Klagenfurt zwar gewonnen haben, aber die Leistung sehr überschaubar gewesen ist und das auch schon in den vorangegangenen Spielen, das hat uns dann zu diesem Schritt veranlasst.
Co-Trainer Ritscher statt Sageder. Ein Schritt, der den Senat 5 veranlasst, dem LASK die Lizenz erstinstanzlich zu verweigern. Die Linzer reagieren, Darasch statt Ritscher. Die Spieler zeigen sich von diesen Nebengeräuschen unbeeindruckt. Es tut uns allen leid, dass Thomas Sageder gehen musste. Doch vielleicht war das eine Form von Schocktherapie, die nötig war. Wir haben kaum Tore erzielt und plötzlich passt in diesem Spiel einfach alles. Eine turbulente Woche für den LASK geht zu Ende. Immerhin sportlich gesehen gibt es den dringend benötigten Erfolg.
Ja, soweit also die letzten Wochen und der Freitag aus Sicht des LASK. Wir haben auch noch einmal die Zahlen zusammengetragen, die Bilanz unter dem Ex-Trainer mittlerweile, unter Thomas Sageda. Er konnte nur eine Siegquote von 40% vorweisen, hat nur eines der 8 Frühjahrsspiele gewonnen. Dann wurden nur 3 Tore in den ersten 8 Spielen 2024 erzielt, bis dann eben Marin Ljubicic am Freitag seinen Triplepack erzielt hat und in 6 der ersten 8 Spiele sind sie eben torlos geblieben, die Athletiker. Das ist dann halt auch irgendwann mal schwierig zu argumentieren, wenn man jetzt auf Zahlen Wert legt. Und das ist ja dann am Ende des Tages beim Fußball doch das, was zählt, die Ergebnisse.
Es ist leider so, dass Zahlen immer mehr ganz einfach zählen, ja. Und vor allem die wirtschaftlichen Zahlen. Jetzt nicht nur die Punkte alleine im sportlichen Bereich, sondern auch immer wieder, also mehr wirtschaftliche Argumente bei den Fußballvereinen, ganz einfach tragend sind in der Argumentation. Aber ich halte Thomas für einen sehr, sehr guten Trainer, einen hochtalentierten Trainer. Und ja, ich habe ihm auch geschrieben, er soll jetzt einmal durchschnaufen. Und ich bin davon überzeugt, dass man ihn ja auf der großen Bühne wiedersehen wird. Und die Konstellation war halt jetzt so, wie sie ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass Thomas auch wieder zu sehen sein wird in der Bundesliga.
Jetzt hat diese Woche für den LASK dann doch ein versöhnliches Ende genommen, zumindest sportlich, mit dem dann für viele doch überraschenden Erfolg gegen Red Bull Salzburg. 3:1 hat die Heimmannschaft gewonnen und jetzt hat dann dafür irgendwie der amtierende Meister eine Baustelle, vor allem nach dem heutigen Spiel, nachdem eben Sturm Graz, wir haben schon erwähnt, punktemäßig gleichziehen können. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir Michael Unverdorben bei uns begrüßen dürfen, den Redakteur der Salzburger Nachrichten, der natürlich Red Bull Salzburg ganz genau verfolgt. Schönen guten Abend, Michael.
Hallo, hallo ins Studio.
Liebe Grüße nach Salzburg und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, ein bisschen teilzunehmen an unserer Runde hier. War ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, für viele eine Überraschung, dass Salzburg verloren hat am Freitag gegen den LASK. Wie viel oder wie haben Sie denn die Mannschaft in den letzten Wochen wahrgenommen?
Also danke für die Einladung. Ja, die Mannschaft hat offenbar den Fokus, den Titel gewinnen zu wollen, in letzter Zeit verloren. Und der Tiefpunkt, der Negative, war natürlich am Freitag dieses Spiel. Also ein sehr blutleerer, sehr hilfloser Auftritt eigentlich des Meisters war.
War das für Sie absehbar irgendwie? Etwas, das sich vielleicht auch in den letzten Wochen aufgebaut hat? Man war ja auch in der vorigen Runde dann doch schon eher glücklich. Oder dann doch überraschend, weil man meinen hätte können, beim LASK, da war so viel los die Woche, das muss eigentlich für Salzburg relativ einfach sein, da mit 3 Punkten wieder nach Hause zu fahren.
In der Art war es natürlich nicht absehbar. Vor kurzem ist in Salzburg noch gejubelt worden, weil Sturm Graz in der Liga bezwungen hat. Da hat es alles danach ausgesehen, dass man jetzt in die Spur kommt. Dass dann ein derartiger Rückfall passiert, ein derartiger Auftritt, das war so überhaupt nicht zu erwarten und ist eigentlich auch völlig unerklärlich, wie das passieren konnte.
Wo sehen Sie jetzt ganz grob zusammengefasst die größten Probleme in Salzburg bei Red Bull im Moment, dass der Titel dann ja vielleicht doch jetzt arg gefährdet ist, vor allem nach dem heutigen Spiel von Sturm?
Ja, der Stachel sitzt natürlich tief. Ich weiß, dass die Clubführung die Köpfe zusammengesteckt hat am Wochenende jetzt, dass sehr, sehr viele Gespräche geführt worden sind. Jetzt hat die Mannschaft 2 Tage frei, heute und morgen, auch um die Köpfe vielleicht ein bisschen frei zu bekommen und sich dann neu zu fokussieren. Ja, ist schwierig, in welche Richtung das jetzt geht. Ich glaube, die größten Probleme sind einfach, dass die Mannschaft keine Leidenschaft gezeigt hat in letzter Zeit. Also da gibt es offenbar gröbere Probleme, auch in der Mannschaft. Der Trainer vielleicht nicht ganz durchdringt zur Mannschaft und damit die Leistung zu erklären ist.
Robert, hätten Sie das von außen auch so wahrgenommen, dass es da mannschaftsintern offensichtlich unterschiedliche Auffassungen gibt zwischen den Spielern?
Nee, ich war geschockt, weil, sehr richtig gesagt worden, so habe ich Salzburg selten gesehen und trotzdem muss man sagen, dass wir auch gut gemacht haben. Es war nicht nur, dass Salzburg schlecht war und die uns den Sieg geschenkt haben. Also wir waren schon sehr griffig und aggressiv und haben ihnen das Leben sehr schwer gemacht. Aber trotzdem, wenn man jetzt die letzten Jahre dahernimmt, kennt man Salzburg schon anders. Und war erstaunt, dass ich das so dann miterlebt habe.
Michael, würden Sie sagen, dass vielleicht auch ein Teil des Problems ist, dass da jetzt auch Spieler dabei sind, die schon einige Jahre jetzt in Salzburg spielen und die für sich selbst entschieden haben, dass sie eigentlich reif für den nächsten Schritt sind und sich vielleicht schon für Höheres berufen sehen?
Ich glaube sogar, das ist das Grundproblem dieser Sache. Und im Endeffekt ist es dann ein bisschen ein hausgemachtes Problem auch, weil Salzburg sich in den letzten Jahren einfach als Sprungbrett für internationale, teilweise sehr große internationale Karrieren entwickelt hat und die Spieler vielleicht mit ihren Köpfen teilweise gar nicht mehr in Salzburg sind, sondern nur mehr über den nächsten Schritt nachdenken. Das Gefühl habe ich zumindest auch, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dass teilweise dieses Rad einfach zu schnell, sich das Rad dann zu schnell dreht und die Spieler einfach nach einer guten Saison, einzelne Spieler dann schon bei der nächsten Station gedanklich sind und nicht im Hier und Jetzt.
Jetzt ist das, Günther, von außen natürlich immer sehr schwierig zu beurteilen, aber Sie beobachten das ja auch, was in der Liga passiert und dieses Modell, das ja jahrelang erfolgreich war bei Salzburg, aber sehen Sie es vielleicht ähnlich, dass die Spieler schon nach Salzburg kommen, in dem Wissen, dort kann ich mich präsentieren und dann vielleicht woanders in eine höhere Liga kommen, aber dass das Tempo, in dem das Sie gerne hätten, dann nicht der Realität entspricht?
Absolut, also für mich ist das klassisch der Fluch der guten Tat. Ja. Und es ist jetzt wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen aus meiner Sicht. Es ist eben im April, Mai immer relativ viel Unruhe drinnen. Ja, Spieler, die sich schon im nächsten Schritt sehen, die mit Transfers ganz einfach spekulieren. Ja. Neue Spieler, die eventuell ganz einfach auch hinzukommen jetzt von den Gerüchten und so weiter von außen. Aber prinzipiell sehe ich schon so, dass eben der ein oder andere schon damit spekuliert, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen und das vielleicht auch zu schnell passiert. Aber das ist genau, wie ich das Fußballgeschäft wahrnehme. Wie gesagt, ich bin jetzt in meiner 25. Saison und das Geschäft ist immer schnelllebiger. Ja. Und es dreht sich immer alles schneller, das ist das Karussell. Und ich glaube, dass das genau eben das Thema ist, dass momentan viele Spieler schon vielleicht mit dem nächsten Schritt spekulieren oder auch eine andere Anspruchshaltung an sich selber haben. Ja, und es ist ganz, ganz schwer dann, diese Spirale wieder in den Griff zu bekommen. Aber die österreichische Bundesliga hat sich hervorragend entwickelt, viele Vereine haben sich hervorragend entwickelt. Und ich sehe eben die österreichische Bundesliga und viele Vereine oder beiden Vereine das als Plattform, dann international den nächsten Schritt zu gehen.
Ein anderer Fakt, Michael, ist ja, dass ein Erfolgsgeheimnis ja auch immer war, dass bei all den Jungen, die immer geholt wurden, die sich präsentieren und entwickeln konnten, es ja dann doch immer die sogenannten Führungsspieler gegeben hat. Früher Zlatko Junuzovic oder Andreas Ulmer auch in den letzten Jahren. Und man nennt ja jetzt, wenn man über Führungsspieler spricht, ganz oft und gern Pavlović Solé, vergisst aber, dass die ja auch noch alle wahnsinnig jung sind. Das heißt, eigentlich ist ja nur Alexander Schlager wirklich einer, der schon ein höheres Alter unter Anführungsstrichen hat. Fehlt es auch daran ein wenig?
Ja, denke ich schon, aber eben durch diese angesprochene Fluktuation ist es halt schwierig, einen Stamm auch zu bekommen und rund um diesen Stamm dann diese High-Potential-Spieler, die man dann teuer verkaufen kann, einfach dann zu entwickeln. Weil im Grunde ist es ja momentan so, dass man gefühlt drei Viertel der Mannschaft darüber nachdenkt, wohin sie wechseln könnten und nicht, dass die Zukunft in Salzburg liegen würde. Darum glaube ich einfach, ist das alles eine Mentalitätsfrage und keine Qualitätsfrage, weil das der herausragende Fußballer in dieser Mannschaft sind, das ist ja unbestritten.
Wie sehr, Robert, braucht es aber eben auch diese Achse, wie es der LASK zum Beispiel hat, diese Achse an wirklich gestandenen, erfahrenen Spielern mit Ziereis, mit einem Schul, mit einem Horvath?
Ja, extrem, wenn man jetzt die Wochen hernimmt bei uns, wo sehr viel Unruhe war, ohne den Führungsspielern oder den gestandenen Spieler hätten wir so ein Spiel niemals bestreiten können. Von dem her bin ich schon ein Fan davon, dass in einer jungen Mannschaft immer wieder drei, vier gestandene Spieler sind, die was den Takt vorgeben, die was in schweren Phasen da sind und vorangehen. Und wie man leider sieht jetzt in Salzburg, habe ich das auch das Gefühl gehabt, dass das nicht vorhanden ist. Und deswegen bin ich froh, dass wir das in Linz schon in der Kaderzusammenstellung dabei haben. Und von dem profitieren natürlich auch die jungen Spieler, ganz klar.
Jetzt ist es ja so, dass es bei Salzburg in den letzten Wochen auch schon immer leise Kritik am Trainer, an Gerhard Struber, gab. Und spätestens jetzt nach der Niederlage am Freitag gegen dem LASK wurde die Trainer freigestellt. Wir wollen einmal reinhören, was der Trainer selbst und auch der Sportdirektor Bernhard Ziehambuchner dazu zu sagen hatten.
Es ist meine Verantwortung, hier einfach eine bessere Leistung zu liefern. Es ist meine Verantwortung, hier einfach auch die Punkte einzufahren, die wir geplant haben. Und das schaffen wir, haben wir nicht in der Tonart heute umgesetzt, die Leistung, wie wir es uns vorgestellt haben. Dass ich da mit drinnen bin im Boot, das ist ja wohl klar.
Denken Sie, sind Sie in Ihrem Traineramt vielleicht sogar gefährdet?
Ich denke jetzt nicht an meinen Trainer und ich denke einfach, dass wir heute nicht die Leistung gebracht haben, die wir uns alle vorstellen. Ich denke, dass wir einfach jetzt Anschub geben müssen und jetzt in den nächsten Spielen einfach wieder das liefern, was in uns alle drinnen ist. Und dann wird es auch in die Richtung gehen, die wir uns vorstellen. Aber es ist heute einfach ein totaler unzufriedenstellender Moment und macht uns schon nachdenklich.
Also. Das war mal Gerhard Struber. Bernhard Ziehambuchner reicht man dann vielleicht noch nach. Angesprochen eben auf seinen Job ist er dem natürlich ausgewichen. Was soll er auch sagen? Aber jetzt sind ja Sie, Michael, nicht nur beruflich, sondern geografisch auch sehr nah dran am Verein. Was hört man in Salzburg?
Ja, Fakt ist, Gerhard Struber sitzt im Sattel, im Trainersattel. Wird das unserer Information nach auch bleiben? Es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass da jetzt zu einem vorzeitigen Trainerwechsel kommen könnte. Dennoch glaube ich, dass die, um da bei diesem Sprachbild zu bleiben, dass die nächsten Wochen für ihn jetzt kein gemütlicher Ausritt werden, sondern eher ein Rodeo und er einfach schnellstmöglich schauen muss, gemeinsam auch mit dem Sportdirektor, die Mannschaft da wieder zurückzuholen und einzufangen und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. In zwei Wochen gibt es das wahrscheinlich wichtige oder wichtigste Spiel in dieser Meistergruppe, das direkte Duell gegen Sturm Graz. Es ist ja noch lang nichts verloren. Es ist ja, Salzburg ist nach wie vor Tabellenführer. Das wird in dieser Diskussion sehr oft vergessen.
Ja, Das stimmt, das hat uns auch die Tabelle vorgezeigt. Bernhard Seenbuchner, Sie haben ihn jetzt auch nochmal erwähnt, den haben wir mittlerweile auch gefunden. Der kommt jetzt auch noch schnell.
Ich würde heute nicht von einem Trainer alleine reden. Ich würde heute von einer ganzen Gruppe sprechen, die heute nicht an ihr Leistungsmaximum gekommen sind, beziehungsweise weit weg davon waren. Und das war heute nicht Red Bull Salzburg.
Also soweit der Sportdirektor, der die gesamte Mannschaft in die Pflicht nimmt. Wäre es, Günter Gorenzel, auch der falsche Schritt jetzt, den Trainer, auch wenn es der einfachste wäre, als einen alleinigen Schuldigen hinzustellen?
Das ist von außen immer ganz, ganz schwer zu bewerten. Ich glaube, da muss man sehr sensibel hinhören, muss man sehr nahe dran sein an den ganzen Prozessen. Und es liegt nicht immer am Trainer. Ja, und ich glaube, solange der Trainer, da hat man nur das Gefühl, eben vor Ort die Mannschaft erreicht, ja, bei den Trainings, in den Spielen. Und das Gefühl, das entwickelst du in der Kabine, das kannst du nicht von außen bewerten und beurteilen, weil das so komplex ist, eine Leistung, die eine Mannschaft abruft und da so viele Prozesse und Einflüsse mit hineinfließen, wie wir es jetzt in Salzburg gehört haben. Ja, wenn ich da höre, dass die Hälfte der Spieler ganz einfach schon damit spekulieren, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, ich weiß nicht, ob es dann unbedingt nur am Trainer liegt.
Ja, jetzt ist es ja so, Michael, dass Salzburg ja 2 der 3 Saisonziele schon verpasst hat, nämlich das Überwintern im Europacup und den Cupsieg. Beides nicht mehr möglich. Jetzt ist der Titel das Einzige, woran man sich noch festmachen kann. Was würde es für Salzburg bedeuten, wenn wirklich der Worst Case eintreten würde und es eine titellose Saison wäre?
Ja, also wenn man dieses Ziel nicht erreichen würde, das wäre natürlich das Schlimmste für Red Bull Salzburg. Es geht ja nicht nur um sehr viel Geld mit dem Champions League Fixplatz, 20 Millionen Euro Startgeld, sondern im Endeffekt geht es ja auch um dieses System Red Bull Salzburg, um das aufrechterhalten zu können, um sich auf der großen Bühne zu präsentieren, um einfach auch diese Spieler, diese talentierten Spieler wieder zu bekommen und dann in weiterer Folge auch wieder um viel Geld verkaufen zu können, wie es halt die Vereinsstruktur nun mal ist. Und würde man nicht Meister werden, würde das alles wegfallen und das wäre von diesen 3 Saisonzielen, die ausgegeben wurden, 2 nicht erreicht. Falls das dritte nicht erreicht wird, wäre das sicher das Bitterste.
Ja, und spätestens dann würde wohl im Sommer dann die Trainerfrage eindeutig gestellt werden, oder?
Davon ist auszugehen, das sind einfach die Mechanismen im Profifußball. Der Trainer ist dann in dieser Situation immer, sagen wir mal, wahrscheinlich das schwächste Glied, der dann ausgetauscht werden würde. Aber wie gesagt, so weit ist es noch nicht. Es sind noch 6 Runden und wir werden das genau beobachten, was da passieren wird.
Dann vielen lieben Dank für die Teilnahme an unserer kleinen, aber feinen Runde und spannende Wochen in Salzburg. Es gibt ja genug zu schreiben, glaube ich, im Moment.
Das ist schön. Für uns ist es ja ein Traum.
Vielen Dank, schönen Abend noch.
Danke, schönen Abend.
Ja, Robert, vielleicht ein Wort auch von Ihnen zu diesem Meisterkampf. Halten Sie es für realistisch, sogar vielleicht für schwer möglich, dass Sturm tatsächlich am Ende den Meisterteller in die Höhe stemmt?
Absolut. Wir haben vorhin eh schon darüber gesprochen. Sturm macht einfach in den letzten Jahren sehr viel richtig. Und das wird, glaube ich, bis zum letzten Spieltag ein richtig harter Kampf. Und ich glaube, wir würden uns alle wünschen, dass irgendwann einmal einer Salzburg ablöst und damit dann die anderen auch mehr Hoffnung schöpfen für die nächsten Jahre.
Ja, und vielleicht wird ja auch Austria Klagenfurt, das Zünglein an der Waage, haben wir heute auch schon vorab gesprochen, weil Michael Unverdorben hat jetzt gesagt, das entscheidende Spiel ist am 28. April, das direkte Duell gegen Sturm, aber davor gibt es 2-mal das Duell mit Klagenfurt.
Ja, 2-mal das Duell und wir haben gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft heuer Punkte holen können, jede Mannschaft voll fordern können, wenn wir an das Limit unserer Möglichkeiten kommen. Das heißt, von dem her, wir werden alles in die Waagschale werfen und jetzt unabhängig vom Meisterkampf, ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist für den österreichischen Fußball, dass vielleicht erst der in der letzten Runde oder eine Runde ganz einfach vor Ende die Meisterschaft entschieden wird. Ich glaube, das tut jedem Land gut, ja, jeder Bundesliga gut und ich kann das nur für gut heißen, jetzt als neutraler Beobachter in dem Fall, wenn ganz einfach die Liga in Österreich ausgeglichen ist und nicht immer unter Anführungszeichen der gleiche Meister wird. Das tut dem österreichischen Fußball ganz einfach gut.
Ja, und es ist ja eben nicht nur, was den ersten und den zweiten Platz betrifft, wahnsinnig spannend, sondern eben auch den dritten und den vierten. Mit dem heutigen Abend steht der LASK wieder auf dem dritten Platz, also wieder zurückerobert von Rapid. Wie lautet die Zielformulierung grundsätzlich beim LASK jetzt für diese noch ausstehenden Spiele?
so weitermachen, wie wir jetzt begonnen haben am Freitag. Es wird natürlich ein sehr harter Kampf für jeden Platz, glaube ich, in der Meistergruppe. Wir haben vor der Saison uns als Mannschaft das Ziel gesetzt, dass wir international wieder spielen wollen. Und wie wir wissen, brauchen wir da den dritten Platz dazu. Und das ist das ganz klare Ziel. Wir wissen, dass eng und intensiv wird, aber wir sind bereit und wollen natürlich da uns von der besten Seite zeigen.
Und im Idealfall können Sie die Mannschaft dann auch bald wieder unterstützen. Es gab ja in der Zeit, wo Sie jetzt verletzt sind oder dann waren Sie auch einmal krank im Herbst, glaube ich, kein Interview, in dem der Trainer nicht gefragt wurde, wie will man Robert Schul ersetzen, wann kommt Robert Schul wieder. Für Sie, der die Interviews natürlich auch mitbekommt, wie sehr hat Sie das Thema genervt oder vielleicht auch sogar auf eine gewisse Art und Weise unter Druck gesetzt?
Ja, irgendwo ist ja normal, ne? Wenn ich so eine Saison gespielt habe, wie ich es gespielt habe, dann ist das irgendwo normal. Mir hat es aber ein bisschen genervt, weil es Woche für Woche so gegangen ist. Natürlich haben wir wenig Tore geschossen und die Ergebnisse haben nicht gestimmt, aber wir haben genug gute Spiele in unserem Kader. Die es bewiesen haben jetzt am Freitag zum Beispiel wieder, dass ohne einen Robert Schul gewinnen können und sogar den Serienmeister gewinnen können. Von dem her war ich einfach froh für die Jungs, dass die wieder gewonnen haben, dass wir wieder ein Tor geschossen haben. Das war in letzter Zeit nicht so der Fall. Und wie gesagt, mit der Hoffnung und mit der Wut im Bauch wollen wir einfach weitermachen und wollen schauen, dass wir dann am Ende des Jahres oder im Mai dann am dritten Platz stehen und hoffentlich dann international spielen.
Ja. Der ehemalige Trainer Thomas Sageda, der war ja auch mal hier zu Gast im Herbst und der hat damals gemeint, für ihn sind Sie der beste Spieler in der Bundesliga. Wir haben einen Experten befragt im Laufe dieses Wochenendes, der eine ähnliche, wenn nicht sogar deckungsgleiche Meinung dazu hat. Alfred Tata.
Er ist einer der wertvollsten Spieler für sein Team. Ich sehe in der ganzen Liga sehr wenige Spieler, die so eine Wichtigkeit besitzen wie der Robert für den LASK. Also vom taktischen Vermögen her, in der Position, wo er für den LASK spielt, kontrolliert er völlig Raum und Zeit und ist deshalb extrem wertvoll.
Ist das auch die größte Stärke, dass er eben die Fähigkeit hat, Raum und Zeit zu kontrollieren in seinem Spiel?
Das ist seine Stärke, gepaart natürlich, und ohne dem geht's nie, seinem Werkzeug, nämlich seinem technischen Vermögen. Und seine Fertigkeiten am Ball sind einfach immens. Ich glaube, am Ball ist einer der besten Spieler in der Liga.
Ist es so? Stimmen Sie dem zu? Oder ist es so, wenn man eben auf den LASK trifft, dass sich ein Großteil der Analyse dann eben auch mit Robert Schul beschäftigt und wie man ihn davon abhält, Tore zu erzielen?
Naja, für mich hat Robert ein sehr, sehr ausgeglichenes Profil aus vielen Faktoren, die ein Fußballer braucht. Und das, glaube ich, macht seine Qualität aus. Ja, er hat spielerisch natürlich eine sehr, sehr hohe Qualität, bringt viel Erfahrung mit aus einer Liga, die ganz einfach athletisch schon einmal etwas höher einzustufen ist, war lange in Deutschland, hat viel Erfahrung mitgebracht. Und ja, taktisch ein gutes Gespür, eine gute Präsenz und von dem her wirklich eine gute Balance in allen Skills, die man heutzutage gerne in der eigenen Mannschaft hat.
Ja, und jetzt ist ja nicht umsonst, dass immer alle gefragt haben, wann kommt er wieder und wo ist er und wann kann er wieder mithelfen, weil die Zahlen einfach ganz deutlich belegen, dass der LASK mit Robert Schul wesentlich stärker ist als ohne ihn. Also seit ihrer Rückkehr in die Bundesliga, sind 43 Bundesligaspieler, haben sie 29 Torbeteiligungen vorzuweisen. Keines der 14 Bundesligaspieler, in denen sie mitgewirkt haben und ein Tor erzielt haben, wurde dann in weiterer Folge verloren. Im Schnitt sind es 19,1 Pässe, die sie ins Angriffsdrittel bringen pro 90 Minuten. Und in der laufenden Saison 13 Punkte weniger wären es, ohne ihre 4 Scorerpunkte von Robert Schul. Geben Ihnen Zahlen, Daten und Fakten etwas? Und wenn ja, welche Zeile gefällt am besten?
Ja, jede Zeile hat schon, oder lest sie gerne. Das war mein Ziel, wo ich damals in guten Gesprächen mit unserem Sportchef und Präsidenten war, dass ich wieder nach Österreich zurückkomme, nach jahrelanger Zeit im Ausland und dass ich dann einen Verein habe wie in LASK in meiner Heimat, die mit so einem guten Stadion, mit einem Riesenpotenzial auch für die Zukunft, habe ich, glaube ich, einen richtigen Schritt gewählt. Und ja, wie man sieht, wie man die Zahlen liest, fühle ich mich sehr wohl daheim und es soll so weitergehen.
Ja, einer, der gerade nicht zu Hause ist, der das aber auch ganz genau verfolgt und aufschaut ein bisschen, der kommt jetzt, der hat uns auch eine nette Nachricht geschickt.
Er spielt eine bärenstarke Saison, also wirklich überragend, Hut ab, wirklich konstant von Woche zu Woche die Qualität am Platz gebracht, jetzt nicht nur von den Toren her oder von der Sitz, auch läuferisch und auch kämpferisch, das muss man auch einmal hervorheben. Er glaubt auch an seine Qualitäten, deshalb glaube ich auch, dass wir ja in Zukunft noch einen Tick besseren Robert Schul sehen werden.
Also das war der Kleine, darf man das so sagen, der kleine Bruder Peter Schul, im Moment in der Super League in China tätig. Wie intensiv ist der Austauschkontakt? Er schläft im Moment schon, er ist ja 8 Stunden voraus. Also es ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich.
Mein Tag hat halt so gestartet, dass ich meinen Wecker gestellt habe und um 9.30 Uhr war sein Pflichtspiel, also sein Ligaspiel. Und ich glaube, das wisst ihr eh schon über die letzten Jahre, der mich kennt, weiß, dass mir Familie sehr viel bedeutet. Und ja, mein kleiner Bruder oder mein jüngerer Bruder ist schön sowas zum Herrn. Bedeutet mir natürlich sehr viel und hoffentlich sehen wir irgendwann einmal die 2 Schulbrüder zusammen in der Liga.
Wäre das ein großer Traum?
Familientraum, ja.
In der Admiral-Bundesliga oder in einer anderen Liga?
Hoffentlich in der Admiral-Bundesliga, aber wie wir wissen, in letzter Zeit der Fußball, da kann man nie was voraussehen. Aber wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, dann würde ich natürlich gerne mit dem Peter zusammenspielen. Und wie es so ausschaut, wäre Lars gar nicht so schlecht.
Haben Sie das beim Lask schon hinterlegt? Weil Sie haben ja noch recht langfristig Vertrag bis 2026, also wenn, müsste Peter wahrscheinlich dann zu Ihnen kommen, oder?
Ja, ihr wisst ja, dass der Lask immer wieder nach guten Spielern schaut. Ich glaube, dass der Peter in einem Alter ist, wo er eine gewisse Erfahrung mitbringt. Und ich hätte nichts dagegen natürlich, wenn er zu uns kommt.
Ja, jetzt ist er ja der kleine Bruder, aber grundsätzlich gibt es auch etwas, das Sie an ihm bewundern, was Sie sich vielleicht von ihm abschauen können? Oder ist das Ranking doch ganz eindeutig?
Nein, also ich glaube, dass man ihn Peter und mich nicht direkt vergleichen kann. Der Peter hat andere Qualitäten und natürlich kann man sich da was aufschauen. Ich schaue jedes Spiel natürlich von ihm, wenn es zeitlich passt und nehme natürlich immer was mit. Gebe ihm Tipps natürlich, was er besser machen kann. So passiert es auch andersrum. Wenn ich spiele, dann schaut er die Spiele an und gibt mir Tipps, was ich vielleicht noch ändern kann. Und so sind wir dann auch über die letzten Jahre so erfolgreich geworden.
Ja, läuft ja nicht so gut im Moment, glaube ich, für ihn, für die Mannschaft. 6 Runden sind es, 1 Sieg bislang, oder?
Ja, ich habe leider, bevor ich da hergefahren bin, habe ich mit dem Papa nur mal auf die Tabelle geschaut. Und
Tabellenletzter.
Leider sind es Tabellenletzter, aber die chinesische Super League hat erst angefangen vor einem Monat oder anderthalb. Von dem her bin ich sehr positiv gestimmt, dass das in nächster Zeit ein bisschen sich dreht.
Ja. Dann schicken wir da mal ganz liebe Grüße, auch wenn er schon hoffentlich gut schläft und sich erholt vom heutigen Spiel. Und wir haben über den Unterschiedsspieler Robert Schul gesprochen. Und da gibt es bei Austria Klagenfurt Günter Gorenzel natürlich auch einen. Wir haben ihn heute schon mal erwähnt, Sinan Kavainer. Ich habe noch mal zu den Daten, die wir vorher hatten, zu Robert Schul zur Erinnerung. Also 13 Punkte weniger wären es für den LASK ohne die 14 Scorerpunkte von Robert Schul. Und nur Sinan Kavainer ist noch wertvoller für sein Team, nämlich mit seinen 16 Scorerpunkten, also ohne diese hätte Klagenfurt 15 Punkte weniger. Also das spricht auch gerade eine ganz deutliche und klare Sprache.
Ja, Sinan hat eine sehr, sehr wichtige Rolle für uns gehabt. Und ja, vieles momentan, haben wir früher schon angesprochen, vielleicht ein bisschen zu sehr erzwingen. Aber ich sehe es nicht nur, sage ich mal, Verdienst von Sinan alleine, sondern Peter Backhut hat genau gewusst, wo er Sinan platziert. Ich kenne ja Sinan noch aus der 3. deutschen Bundesliga und wenn man sich das vor Augen führt, Sinan war vor exakt 2 Jahren unter Andi Herauf bei Türkische München, wo wir viele Derbys gespielt haben, nicht einmal noch Startspieler. Ja. Und Peter hat eben genau gewusst, wo er ihn hinsetzt. Er spielt viel eben aus dem Zentrum raus. Wir haben im Herbst viel mit der Fünferkette gespielt, eben dann Sinan um den Stoßstürmer herum. Und das hat Sinan sehr, sehr gut getan. Ja. Jetzt spielt er teilweise am Flügel, je nachdem, wie wir müssen uns als kleiner Verein auch immer wieder an die Gegner anpassen. Aber ich glaube, dass das Sinan sehr, sehr gut getan hat, eben mehr im Zentrum zu spielen, wo er dann mehr seine intuitive Torgefahr ganz einfach entfalten kann. Und das hat uns sehr, sehr gut getan. Und wie gesagt, Verdienst vom Sinan, aber auch Verdienst von Peter Backhult, der genau gesehen hat, wo Sinan wahrscheinlich am wertvollsten ist.
Jetzt hat sich Sinan Kavainer vielleicht, wir haben über den Druck gesprochen und die Kopfgeschichte heute auch besonders unter Druck gesetzt, weil, und das ist ja kein Geheimnis, er bei Rapid Thema sein soll, da soll es großes Interesse geben. Haben Sie heute mit Markus Katzer einen kurzen Plausch gehalten?
Also wir sind zu mehreren Themen mit Rapid immer wieder auch im Austausch. Wir haben ja auch einen Leihspieler von dort. Und es wird auch unser Modell sein, immer auch ganz einfach Leihspieler aus der deutschen Bundesliga zu holen, aus der deutschen Bundesliga zu holen. Und ja, mal wird sehen, wo Sinan ganz einfach hin verschlägt. Wir waren im Herbst schon relativ weit in den Gesprächen, sind in grundsätzlichen Dingen ganz einfach sehr, sehr weit. Aber es ist vollkommen klar, dass aus der Klagenfurt immer auch eine Plattform sein wird, für solche Spieler den nächsten Schritt zu gehen. Ja? Und es macht uns ein Stück weit auch stolz, dass wir solchen Spielern eine Plattform geben können. Und ja, es ist normal im Fußballgeschäft, dass dann ganz einfach einfach ja gewisse Spieler den nächsten Schritt wählen und auch in Märkte gehen oder zu Vereine gehen, wo monetär mehr zu lukrieren ist. Das darf man keinem Spieler übel nehmen. Die haben 10, 12, 13 Jahre Zeit, wirklich ganz einfach ja, beruflich zu performen. Und man wird sehen, ob wir hier noch auf eine Lösung kommen, wo sie dann letztendlich landen wird. Aber Fakt ist, dass er natürlich in der heutigen Saison eine sehr, sehr gute Rolle für uns gespielt hat. Aber wie gesagt, wir sind das aus der Klagenfurt stolz, dass viele Spieler sich wirklich jetzt auch in das Schaufenster gespielt haben. Und das spricht ja auch für unsere Arbeit.
Aber gibt es ganz konkrete Angebote für Karl Weiner?
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin mit seinem Management im Austausch, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Fakt ist, dass er von uns ein Angebot vorliegen hat, schon seit längerer Zeit, dass wir in grundsätzlichen Dingen nicht weit entfernt sind. Aber wie ich es jetzt gesagt habe, wenn Sinan dann wirklich die Möglichkeit hat, ja, jetzt in die zweite deutsche Bundesliga zu gehen, ja, oder in Österreich zu einem Verein mit der Größenordnung Rapid zu gehen, man muss auch immer realistisch sehen, wo wir herkommen. Ja. Und wenn ich sehe, was wir zum Beispiel wirtschaftlich pro erzielten Punkt investieren können, ja, von unserem Personal da und was andere Möglichkeiten ganz einfach sind, man muss das realistisch sehen. Und aus der Klagenfurt war eben über 10, knapp 15 Jahre nicht präsent im Profifußball, sind jetzt erst seit 3 Jahren wieder in der Fußball-Bundesliga. Und von dem her spricht das für unsere Effizienz, Effektivität und macht uns ein Stück weit stolz, dass wir im Spieler auch es ermöglichen, ja, den nächsten Schritt ganz einfach zu gehen. Und weil wir sehen, für was sich Sinan dann letztendlich entscheidet und was dann wirklich am Tisch liegt an den Angeboten. Da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner.
Aber Fakt ist, auch wenn das grundsätzliche Modell ist, dass man eine Plattform für junge Spieler sein möchte, man braucht ja auch eine eigene Mannschaft, mit der man in der Bundesliga performt. Stand jetzt laufen 15 Verträge aus im Sommer, darunter zahlreiche Schlüsselspieler. Karl Weiner haben wir erwähnt, Wimmer, Menzel, Schumacher, Benadelli, Straudi, Jaritz, Aweiler, Wernitznik und so weiter und so fort. Wie viele dieser 15 Spieler haben schon ein konkretes Angebot von Ihnen auf dem Tisch?
Also bis auf 2, 3 Spieler, wo wir die Entwicklung abwarten, haben alle ein Angebot vorliegen. Ich bin optimistisch, dass wir einige Spieler halten werden können. Einige Spieler werden weiterziehen. Wir werden diese Woche etwas veröffentlichen, werden auch nächste Woche etwas veröffentlichen. Wir sind ja sehr, sehr weit in vielen Gesprächen. Und noch einmal, es ist mir nicht Angst.
Wir könnten jetzt schon was veröffentlichen.
Naja, Sky ist ein wichtiger Medienpartner, ja, für uns.
Exklusivmeldungen haben wir besonders aber gern.
Wir werden das dann schon über unsere Kanäle machen. Und wie gesagt, wir sind in vielen Gesprächen sehr, sehr weit. Es ist mir jetzt nicht Angst und Bang, weil wie gesagt, die österreichische Bundesliga sehr, sehr interessant ist. Am Beispiel Max Beschuschkow und der aus der Klagenfurt sich zu einer interessanten Adresse ganz einfach entwickelt hat. Aber Fakt ist, man muss das sehr, sehr realistisch sehen, dass viele Spieler eben diese Plattform nutzen werden und dann den nächsten Schritt gehen werden. Und wir werden sicherlich nicht ganz einfach ein Wettbieten veranstalten, können das nicht und wollen das auch gar nicht.
Aber wo liegt das Ihrer Meinung nach, wenn Sie sagen, die haben eigentlich alle ein Angebot, das heißt, es liegt jetzt an den Spielern, eben dieses anzunehmen oder nicht? Woran liegt das dann, dass der ein oder andere vielleicht zögert? Ist das part of the game oder auch das Abwarten? Kommt was anderes daher, was Besseres vielleicht aus Sicht des Spielers?
Das ist typisch für mich part of the game, ja, wo natürlich auch die Berater abwarten, was jetzt wirklich an alternativen Angeboten auch noch hereinkommt. Und da ist die Arbeit von Peter Backholt auch nicht hoch genug einzuschätzen. Wir haben jetzt viel über das Thema Salzburg gesprochen. Ja, das ist ja bei uns ähnlich. Und das musst du erst einmal so hinbekommen, dass die Jungs wirklich sich Woche für Woche in die Spieler hineinkämpfen, hineinarbeiten. Weil wir halt von der Kompaktheit, von dem Kollektiv leben, auch wenn sie natürlich sehr wichtig für uns ist. Aber Fakt ist, bei uns ist das da die Mannschaft, ja, und die Gemeinschaft und dieses Kollektiv. Und das in der jetzigen Situation so hinzubekommen, spricht absolut für den Charakter der Jungs. Und ja, man wird dann sehen letztendlich, wie sich die Jungs entscheiden. Aber noch einmal, mir ist nicht Angst und Bange, weil ja, wir sicherlich attraktiv sind, auch vielleicht für die nächste Generation. Und wir haben ja früher viel über dieses Altersgefüge auch gesprochen. Also es ist so klar, jede Mannschaft braucht erfahrene Spieler. Und wir haben momentan eine sehr, sehr gute Achse, erfahrene Spieler. Aber es ist so, dass Vereine auch immer wieder auch gezwungen sind, auf jüngere Spieler zurückzugreifen, um die dann im nächsten Schritt ganz einfach auch wirtschaftlich verkaufen zu können. Wenn man sich anschaut, wie die Vereine in Österreich oder generell international ihre Etats lukrieren, dann spielen eben Transfererlöse eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen, ja, ist es nicht immer nur der Trainer, wie jetzt zum Beispiel Salzburg, der dann hier in der Pflicht steht, sondern das gesamte, ganz einfach, wie ich das gesamte Gefüge aufbaue und manage. Und das ist ein sehr sensibles Thema. Aber wie gesagt, bei uns, man wird sehen, ja, wie sich die Spieler entscheiden. Und es wird sicher einen gewissen Umbruch geben. Aber dieser Umbruch ist ja auch Chance und Risiko zugleich.
Ein Spieler, den ich jetzt gar nicht erwähnt habe, der ja schon West Ham gehört, ist Andy Irving, der jetzt an Klagenfurt verliehen ist. Der, und das hat man jetzt im Frühjahr ganz eindeutig gesehen, weil er auch nicht mehr die Spielzeit von Peter Backholt bekommt, zu kämpfen hat. Offensichtlich mit diesem Modell, dass er schon West Ham gehört, noch bei Klagenfurt spielt, sich auf eine gewisse Art und Weise präsentieren möchte. Mit Ihrer Erfahrung, Robert, in den diversen Ligen, vor allem in Deutschland, die Sie gemacht haben, wie schwierig wird es für ihn, sich in einer anderen Liga durchzusetzen, gerade was das Athletische betrifft?
Ja, das wird man dann sehen, aber ich glaube gar nicht, dass die österreichische Liga vom Athletischen so schlecht ist. Ich glaube, der Irving ist ein guter Spieler, das hat er schon bewiesen. Natürlich hat er jetzt eine Phase und das ist ja ganz normal, das, was wir vorhin auch geredet haben, dass er ja im Kopf, dass da was passiert mit einem, das ist normal. Wichtig wird sein für ihn, dass er in Zukunft, wenn er dann eine Klarheit hat im Sommer, wo es dann hingeht, wo er dann spielt, dass er sich darauf fokussiert und ich bin extrem gefreut, dass aus der österreichischen Liga einer nach Westen wechselt und der nicht aus Salzburg ist. Das gibt es nicht jeden Tag und von dem her riesen Respekt an Klagenfurt und das, wie du schon beschrieben hast, was die für Leistung in den letzten Jahren leisten, das ist ein Wahnsinn und ja, Respekt.
Wie darf man sich das auch vorstellen, jetzt in der Praxis, in der Realität, Günther Gorenzler, wie sehr gibt es da schon klare Anweisungen auch von West Ham, was sie gerne von ihm hätten, vielleicht was das Training betrifft etc. und wie sehr wird der auch laufend beobachtet?
Also er wird laufend beobachtet, es gibt auch ein gesagtes Monitoring und von Nahrungsergänzung und so weiter, die, wo ihm gewisse Dinge ganz einfach vorgegeben werden. Auch das athletische Monitoring vom Training und ganz einfach von den Spielen. Aber ja, so ein Transfer, der macht etwas natürlich mit einem Spieler. Ja. Und bei Andy ist es gleich wie bei Sinan. Andy war auch vor 2 Jahren noch in der 3. deutschen Bundesliga und hat eben sich extrem weiterentwickelt. Und genau das ist das Modell aus der Klagenfurt. Und dieses Modell werden wir ganz einfach weitergehen. Und klar, es war ein Riesenschritt jetzt für Andy, dieser Transfer. Das macht was mit ihm. Und dann muss man natürlich sagen, dass wir auch mit Max Bischuschkow natürlich hier einen ähnlichen Spielertyp geholt haben, der ganz einfach ja jetzt ein Stück weit vor ihm ist, vom gesamten Setup und Peter Backholte mehr jetzt in dieser offensiven Position auf Max zurückgreift. Aber ich bin davon überzeugt, dass Andy auch jetzt noch eine wichtige Rolle für uns spielen wird in den restlichen Spielen. Und man wird sehen dann, wohin der Weg geht. Aber auch das macht natürlich was mit einem jungen Spieler, wo er nicht genau weiß, wo ist nächstes Jahr seine Heimat. Er gehört West Ham. Aber man wird sehen, ob er wirklich in West Ham dann ja, trainieren wird, ob er dann nächstes Jahr dort spielen wird oder ob er weiter verliehen wird. Das ist alles noch ganz einfach ja, sicherlich noch nicht abgeschlossen bei ihm. Und das ist natürlich schon etwas, was ein wichtiger Erfahrungswert, ein sehr wichtiger Erfahrungswert für Spieler ist. Aber auch das gehört zum Business dazu.
Jetzt haben Sie Peter Backholt jetzt schon mehrfach sehr lobend erwähnt. Sehen Sie eigentlich Gefahr? Er hat ja noch Vertrag bis nächsten Sommer, also bis Sommer 2025. Aber trotzdem scheint es jetzt einmal so, dass es passieren könnte, dass sein Erfolgskader ihm wegbricht, dass der dann irgendwann sagt, dann mag ich vielleicht gar nicht mehr.
Ja gut, wir sind da sehr, sehr offen im Austausch und Peter weiß genau, ganz einfach, was für Möglichkeiten wir haben. Ich bin hier sehr, sehr konstruktiv mit ihm im Austausch und in einem sehr ehrlichen Austausch. Das heißt, er weiß genau, was auf uns zukommt und auch die Mannschaft, die jetzt am Tableau ist, die hat sich ja auch entwickelt. Ja, wenn man jetzt Beispiele hernimmt wie ein Sinan Kavainer, ja, wie ein Andy Irving oder wie ein Wimmer, ja, Nico, das sind ja alle Spieler, die auch aus unteren Ligen kommen. Ja. Und das ist ganz einfach, ja, der Weg da aus der Klagenfurt, es ist ganz einfach bei uns wirtschaftlich so vorgegeben, ja. Wir waren eben über 10, 15 Jahre nicht präsent im Profifußball. Jetzt können wir nicht ganz einfach ja, den dritten Schritt vor dem zweiten tun. Es ist so. Und es ist selbsterklärend, dass Vereine, Mannschaften, die über Jahrzehnte präsent waren in der österreichischen Bundesliga, dass die im einen oder anderen Entwicklungsschritt uns voraus sind. Das ist ganz normal. Das heißt, von dem her wird ein gewisser Umbruch kommen. Aber ich glaube, dass Peter Backholt das auch reizt, ja, die nächste Generation unter Anführungszeichen wieder in den Spitzenfußball zu begleiten und wieder ja, vielleicht ins obere Playoff zu begleiten.
Ja, und das ist ja durchaus beeindruckend, was er mit Klagenfurt in den letzten Jahren geschafft hat. Wie schon erwähnt, zum dritten Mal ist Austria Klagenfurt in Folge in der Meistergruppe und Peter Backholt hat großen Anteil daran und wir haben einmal bei seinen Kollegen uns umgehört, was den einfach so ausmacht. Laptop-Trainer Ronny Mann ist er ganz sicher keiner.
Sie kennen einander, sie schätzen einander, sie alle sprechen nur in höchsten Tönen über Peter Backholt.
Der hat etwas, was ganz wenige Trainer haben. Er strahlt extrem viel Ruhe aus, er strahlt Kompetenz aus und ja, irgendwo finde ich ihn einen extrem coolen Typ.
Peter Backholt ist ein sehr authentischer Trainer, der aus den Mitteln, die er zur Verfügung hat, das Optimale rausholt.
Er geht einfach unbeirrt seinen Weg, denke ich. Er hat sich natürlich auch weiterentwickelt, aber er ist ein cooler Hund.
Der Erfolg spricht für ihn, das kann man kaum toppen. Wenn man einmal in die Meistergruppe reinrutscht, dann kann es Glück sein.
Doch Peter Backholt hat es bekanntlich schon zum dritten Mal in Folge mit Austria Klagenfurt in die Meistergruppe geschafft. Unglaublich.
Entweder ist er der glücklichste Trainer in Österreich oder es gibt einen anderen Grund. Also ich glaube eher an das Letztere. Backholt ist ein richtig netter Kollege. Wenn er verliert, sollte man ihm vielleicht aus dem Weg gehen, aber ein bisschen Grantler, aber grundsätzlich macht er da einen guten Job. Für das, was er verantwortlich ist, stellt er sich auch und man nimmt hundertprozentig die Verantwortung und es ist nicht immer so einfach für Verantwortliche mit ihm zu arbeiten wahrscheinlich.
Peter Backholt und seine unnachahmliche Art.
Ist er vielleicht die Antithese zu den viel zitierten Laptop-Trainern?
Ich glaube einfach, dass er da vor allem im Coaching von der Linie einfach ein Gespür hat, im Einstellen der Mannschaft, was die Mannschaft braucht, wie intensiv das sein muss, wo sie einfach das Spiel für sich gewinnen kann. Und das ist eine Qualität, für das braucht man keine Daten, für das braucht man nur ein Gespür.
Einer von der alten Schule.
Was unterscheidet einen wie ihn von den jungen Trainern, die nachkommen noch?
Was er jetzt ausstrahlt, den Mut, die Offenheit, die Ehrlichkeit. Ich glaube, dass jeder junge Trainer sich eine Scheibe abschneiden kann.
Klagenfurt und Packhult, eine Erfolgsgeschichte, die Kärntner ohne ihn mittlerweile kaum vorstellbar.
Was wäre denn Austria Klagenfurt ohne Peter Packhult?
Ja, auf keinen Fall so weit vorne in der Tabelle. Dann wäre es wahrscheinlich nach dem Spiel als gegnerischer Trainer ein bisschen langweiliger.
Wenn Klagenfurt mal ohne Peter auskommen muss, dann wird es für die natürlich ungleich schwerer, weil er schon seinen Stempel dort aufdrücken konnte.
Auf alle Fälle würde irgendwas fehlen.
Doch es gäbe da schon Ideen.
Vielleicht gibt es einmal das kongeniale Duo Backholt-Silverberger. Er macht einen Cheftrainer, ich mache einen Hirtlaufsteller. Und das wäre sicher auch etwas, wenn sich ein Verein drüber traut, über zwei meinungsstarke Trainer. Der hat ja Connections nach Deutschland. Wenn er da irgendwo was kriegt und mich mitnimmt, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Oder ein Wechsel innerhalb der österreichischen Bundesliga.
Wo wird er denn hinpassen, der Peter Backholt, außer jetzt zu Austria Klagenfurt?
So wie es geht, Tirol vielleicht.
Ja, war das was?
Ja, ich finde ihn einen extrem coolen Trainer. Er hat ja eine Tirol-Geschichte, aber ich will mich da nicht einmischen und auch nicht jemanden in Position bringen, sondern ja, ich glaube schon, dass der Peter Backholt einer der besten Bundesliga-Trainer ist, was wir haben.
Also vor allem WSG-Trainer Thomas Silberberger scheint da ja einige Ideen zu haben, was Peter Backholt und seine Zukunft betrifft. Hat sich Stefan Köck schon gemeldet?
Nein, noch nicht. Also von dem her, ja, ist glaube ich nicht ganz ernst gemeint, ja, sondern mit einem Augenzwinkern. Aber Fakt ist, es sind viele Dinge durchgekommen, die ich nur unterstreichen kann. Peter hat ein extrem gutes Gefühl und extrem viel Erfahrung. Und ich würde jetzt gar nicht das Gegenmodell, aber das ist typisch, wie es in den Medien oft gespielt wird, so schwarz-weiß Laptop-Trainer, ja, erfahrener Trainer. Er bringt ein extremes Gespür mit für Räume, für das Spiel, ja, wie er Spiele anlegt, wie er in Spielen reagiert und auch für den einzelnen Spieler. Und von dem her, für uns natürlich Gold wert. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass er mit dem Kollegen aus Tirol nach Deutschland zieht.
Ja, sonst haben Sie ja einige Kontakte, haben Sie ja gesagt. Aber Manfred Schmidt, glaube ich, war es, der hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass das vielleicht manchmal für direkte Vorgesetzte, in dem Fall für Sie oder auch für Per Jeckle, der ja Head of Football ist bei der SEH Holding GmbH, gar nicht mal so einfach ist manchmal mit Peter Backholt.
Ja, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, ich habe mit unterschiedlichen Charakteren gearbeitet. Ja? Und ja, man muss wissen, wie die Persönlichkeit von Peter ist. Ja? Man muss wissen, ganz
einfach. Das heißt, wie muss man ihn anfassen?
Ja, das werde ich jetzt hier nicht preisgeben. Bitte. Ja, aber ich glaube...
vielleicht können wir auch was lernen.
Ja, ich habe mit ähnlichen Charakteren schon gearbeitet, ja, die jetzt vielleicht schon ein paar Jahre jünger waren wie er, also als er, ja, um es rhetorisch richtig zu sagen. Aber wie gesagt, ich habe mit ähnlichen Charakteren gearbeitet und mit unterschiedlichen Trainern. Peter ist der 11. Trainer, mit dem ich in einer gewissen Konstellation zusammengearbeitet habe. Und wie ein Trainer ein Gefühl braucht, wie er mit dem Spieler umgeht, brauchst du in meiner Position ein Gefühl, ganz einfach, ja, wie du mit dem Trainer sprichst. Ja. Und ich glaube, dass wir uns da sehr, sehr gut ergänzen. Ja, und von dem her, wie gesagt, ich kann nur in höchsten Tönen über Peter sprechen. Ich habe in der Vergangenheit auch mit anderen Trainern gearbeitet, weil jetzt das Stichwort Laptop-Trainer gekommen ist. Ich habe 14, 15 noch den Fußballlehrer mit einem Flo Kofeld, mit einem Thorsten Frings gemacht und mit einem Marco Rose. Ist eine andere Trainergeneration. Ja? Aber wie gesagt, Markus hat es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Am Ende ist es nicht entscheidend, ob du jetzt dein Gefühl aus den Daten herausziehst oder aus wochenlangen oder stundenlangen Analysen am Laptop, oder du, ob du ein Gefühl vor Ort entwickelst. Und dieses Gefühl hat Peter ganz einfach und dieses Gefühl, das kannst du nicht ersetzen.
Robert, Sie erleben ihn ja als gegnerischen Trainer immer wieder an der Seitenlinie. Können Sie das nachvollziehen, dass das als Spieler, aber vielleicht auch als Geschäftsführer Sport manchmal spannend und herausfordernd sein kann?
Meine persönliche Meinung ist, dass das für mich so ein extrem cooler Trainer ist, der nichts spürt, sondern alles ehrlich Emotionen zeigt und mich gefreut, wie er seinen Job macht. Sehr spannender Trainer für mich, weil du hast nur mehr die jungen, talentierten Trainer, du hast keinen gestandenen mehr und er ist einer, der zeigt den Jungen noch immer. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ist jetzt, glaube ich, seit dem Aufstieg das dritte Mal im Playoff im Oberen und das zeigt, dass er fast die wichtigste Person da in Klagenfurt ist.
Jetzt habe ich den Hauptgesellschafter ja schon erwähnt. Inwieweit sind da auch schon die Gespräche fortgeschritten, wie viel Geld es dann auch tatsächlich für die nächste Saison gibt? Und inwieweit ist es auch wieder ein Thema? Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, dass sportlich der Erfolg grundsätzlich da ist, aber das Fanpotenzial ja weit hinter den Erwartungen ist. Sie kennen die Zahlen wahrscheinlich besser als wir, aber 4.500 Zuschauer sind es im Schnitt. Das heißt, wie oft ist das auch im Dialog eben mit dem Hauptgesellschafter, dass da einfach mehr gehen muss, um es auch attraktiver zu machen für Sponsoren?
Ja, es ist so, man muss eben wissen, wo die Austria Klagenfurt herkommt. Und meine Rolle ist, ich sage jetzt einmal, die moderne Austria in dieser Organisationsform mit der traditionellen Austria zu verbinden. Das ist ja ganz bewusst meine Rolle. Wie gesagt, ich habe vor 25 Jahren dort begonnen als junger Co-Trainer, habe jetzt diese ganze Kapitalisierung des Fußballs in Deutschland miterlebt. Und ich glaube, das war auch die Idee des Gesellschafters, mich dort einzusetzen und diese zwei Organisationsformen der Austria Klagenfurt eben zu verbinden. Aber man muss wissen, dass die Austria Klagenfurt über 10 bis 15 Jahre eben nicht präsent war im Spitzenfußball. Das heißt, es gilt eben das Vertrauen von den klassischen, ganz einfach Stakeholdern zurückzugewinnen. Und wir gewinnen da Woche für Woche, habe ich das Gefühl, eben das Vertrauen zurück von der Politik, von der Wirtschaft, vom Umfeld. Aber wenn eben ein Produkt über 10, 13 Jahre waren es, glaube ich, genau, nicht präsent ist im Spitzenfußball, dann geht das nicht von heute auf morgen. Und dann kannst du diese Entwicklung gegenüber anderen Vereinen, die eben Jahrzehnte eine gute Arbeit machen, die kannst du nicht in 2, 3 Jahren in allen Bereichen ganz einfach aufholen.
Aber was ist da dann die Vorgabe für die nächsten? Also gibt es da einen Zeitplan, dass man sagt, okay, in 2 Jahren möchten wir, wenn Meistergruppenspiel sind, eben, dass die Bude vielleicht irgendwann einmal voll ist? Weil die Gegner sind ja durchaus attraktiv.
Also man kann das nicht nur an den Zuschauerzahlen festmachen. Fakt ist, dass wir ganz einfach nicht mehr Geld ausgeben werden, als wir einnehmen. Ja, und in den ersten Jahren wurde eben mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Ja, das heißt, wir haben jetzt die klare Vorgabe, das Geld, das wir einnehmen, das werden wir auch ausgeben. Wir werden heuer zum ersten Mal, man muss sich das vorstellen, wir sind das dritte Jahr in der Bundesliga, die schwarze Null schreiben, das ist das große Ziel. Das erreichen nicht viele Mannschaften und schon gar nicht ganz einfach, wenn du dann sportlich auch so performst. Wir haben den direkten Hebel sicherlich auf die sportlichen Gegebenheiten, da ist der Hebel direkter. Und wenn man eben hier sich nochmal vor Augen führt, was wir eben investieren pro Punkt, dann sind wir in der Tabelle wahrscheinlich mit Hartberg ganz, ganz vorne. Und von dem her spricht das für unsere Arbeit. Aber Fakt ist ganz natürlich, dass da viele Dinge noch zu tun sind, um diesen Entwicklungsnachteil oder dass eben über 10, 15 Jahre kein Spitzenfußball angeboten wurde, um da ganz einfach im Umfeld Vertrauen zurückzugewinnen und auch noch viele Dinge aufzuholen.
Also was die Fans betrifft, sicher noch einiges da am Potenzial. Beim LASK hat sich ja, was das betrifft, Fans, Infrastruktur auch wahnsinnig viel getan im letzten Jahr. Robert Raiffeisen Arena eröffnet worden. Wir haben es schon öfters halt erwähnt, Sie haben ja schon wahnsinnig viel gesehen, wahnsinnig viel erlebt. Wo ordnen Sie da den LASK mit dem Stadion jetzt auf der Google und auch mit den Fans ein?
Ja, in Österreich glaube ich, oder habe ich eh schon oft gesagt, dass wir auf dem Weg sind, dass wir eine richtig große Nummer werden. Wir haben sehr, sehr viel Potenzial mit dem Stadion, mit dem Kader, den wir haben, international, die Liga, was hergibt. Von dem her haben wir sehr viel Potenzial, was wir ausschöpfen können. Wir sind am Weg, dass wir uns verbessern. Und ich glaube, das Ziel vom Verein ist ganz klar, dass wir irgendwann einmal nicht mehr nachdenken, dass wir nicht im oberen Playoff sind und dort wollen wir hinkommen. Dass das selbstverständlich wird, das ist ein harter Weg, das wissen wir. Aber das Potenzial auch immer auf jeden Fall.
Ist der LASK für Sie die dritte starke Kraft in Österreich?
Ich will es gar nicht an Tabellenplatz bemessen, sondern wichtig ist, dass mittlerweile ist so, dass die Gegner wissen, wenn sie nach Linz kommen, dass das eine schwere Aufgabe wird. Und das haben wir uns über die letzten Jahre erarbeitet und genauso soll der Weg weitergehen. Und dann wird es über kurz oder lang normal sein, dass wir oben unter die Top 3 sind. Aber wir wissen, dass wir schon noch einiges vorhaben und viel tun müssen dafür.
Trotzdem, ich möchte jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Es gibt ja das ein oder andere Thema mit den Fans im Moment. Sind Sie da als Kapitän eigentlich auch gefordert und irgendwie als Mittler tätig oder das gar nicht?
Relativ gar nicht, weil ich natürlich mich fokussiere, dass ich bald wieder zurück bin. Wichtig ist nur für uns Spieler, das soll man auch mal sagen, dass wir gerne ein volles Stadion haben. Wir haben so eine super Raiffeisen Arena in Linz und wir haben Spiele gehabt, da war eine ausverkaufte Arena und das fühlt sich gut an. Und speziell in der Phase, die wir jetzt gehabt haben in den letzten Wochen, hätten wir das nur viel mehr gebraucht. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass da Ruhe einkehrt, dass wir in den nächsten Wochen uns nur auf den Fokus Fußball legen und nicht außerhalb was passiert. Das macht die Mannschaft sowieso und ich hoffe einfach, dass das drumherum jetzt sie beruhigt und dass wir dann alle gemeinsam in eine Richtung gehen.
Ja, das ist Ihr kurzfristiges Ziel. Natürlich, dass Sie schnell wieder fit werden und der Mannschaft helfen können. Langfristig haben wir auch schon gehört, der Traum mit dem Bruder, hoffentlich in Österreich, damit wir auch Teil daran haben können, zu spielen. Und vielleicht mittelfristig hätten wir was vorbereitet, was wir jetzt im Hintergrund herzeigen können. Ein Dress, das Ihnen vielleicht auch noch ganz gut stehen könnte und das noch ein bisschen fehlt in der Sammlung, nämlich im Trikot der Nationalmannschaft. einberufen worden, also auf Abruf im Herbst, jetzt verletzt gewesen beim März-Lehrgang. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das fehlt mir eigentlich noch, dass ich am Ende des Tages dann auf eine erfüllte Karriere zurückblicken kann?
Natürlich spielt jeder Fußballer gerne mal für sein Land, brauchen wir gar nicht drum herum reden. In meiner jetzigen Phase, ich war am guten Weg, dann brauchen wir nicht drum herum reden. Ich glaube, wenn ich fit gewesen war, dann wäre die Einberufung gekommen. Ist aber nicht passiert. Es ist so, wie es ist. Und wichtig ist, dass man da vorne weiterschaut und gesund wird, wieder Leistung bringt und dann entscheidet der Teamchef so, wie er es braucht. Ich weiß, dass wenn ich auf Top-Leistung spiele, ich ein Kandidat bin für die Nationalmannschaft.
Sie haben jetzt sind auf einem guten Weg. Gab es auch den direkten Austausch mit Ralf Rangnick? Und wenn ja, wie darf man sich den vorstellen?
Nein, hat es noch nicht gegeben, aber ich war ja im März auf Abruf und meine Leistung war, glaube ich, in der Liga sehr gut. Und dann ist es ja normal, wenn du eine gute Leistung bringst, dass irgendwann einmal der nächste Schritt ist, dass du dabei bist. Wie gesagt, ist noch nicht zustande gekommen, ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir beim LASK erfolgreich sind, dass ich gesund werde und dann wird es irgendwann mal kommen.
Jetzt performt die Nationalmannschaft sehr gut im Moment. Wer war Robert Schul, ein Spieler, der dieser Mannschaft noch was zusätzlich geben könnte, Ihrer Meinung nach?
Herr Robert hat das Pech gehabt, wie gesagt, jetzt mit der Verletzung und er ist sicherlich ein Kandidat für den Kreis der Nationalmannschaft von seinen Fähigkeiten. Aber man muss jetzt sagen, momentan hat Österreich sehr, sehr viele gute Spieler. Ja, vor 20, 25 Jahren hast du 4, 5 Legionäre in Deutschland gehabt. Mittlerweile spielen ja fast alle, die im Nationalteam spielen, im Ausland. Das heißt, von dem her ist natürlich ein sehr, sehr großer Pool an Spielern da, an hochtalentierten Spielern, auf die Ralf Rangnick zurückgreifen kann. Aber von den Fähigkeiten her jetzt absoluter Kandidat. Und wie gesagt, jetzt mit dem Pech der Verletzung. Ansonsten ja, wäre es sicherlich sehr, sehr heiß geworden.
Ja. Umso wichtiger, dass Sie bald fit werden. Und jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen erzähle ich es kurz nach. Ihr Bruder hat angesprochen auf die Zukunft, auch gemeint, irgendwann sieht er Sie entweder als Manager oder als Trainer. Das kommt dann nach dem gemeinsamen Traum, dass man vielleicht dann als Brüderduo gemeinschaftlich auf der Trainerbank.
Ja, keiner kennt mich besser wie mein Bruder und mir hat früher ganz ehrlich die Schule nicht interessiert. Ich wollte einfach nur Fußball spielen und mit meinen Brüdern gemeinsam. Und Gott sei Dank ist dann auch so gekommen. Ich bin sehr dankbar, was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, dass ich sowas erleben habe. China, genauso auch mein Bruder und für mich ist ganz klar, dass ich, wenn ich mal aufhöre mit Fußball, dass ich in Fußball erhalten bleiben will und dann wird man sehen, in welche Richtung. Das kann ich jetzt noch schwer beurteilen.
Sie sind ja noch wahnsinnig jung, 32. Haben Sie grundsätzlich ein Alter, wo Sie sagen, bis dahin oder hört man da in den Körper rein?
Nein, genau. Ich will nicht vom Alter sprechen. Ich will einfach sehen, wie es mir geht. Und wichtig ist, dass ich später mal mit meinen Jungs, mit meinen Kindern kicken kann und da ist mir das Alter relativ egal. Und wichtig ist, dass ich später mal mit denen in den Park gehen kann und gemeinsam mit denen spielen kann. Und wie gesagt, solange ich mich gut fühle, werde ich alles dafür tun, dass ich Leistung bringe auf dem Platz. Und wenn es dann irgendwann mal so ist, dann werde ich ehrlich sein müssen zu mir selbst und sagen, hey Jungs, es passt nicht mehr. Ich muss dann die Trainerschiene anfangen oder die Managerschiene. Und ich glaube einfach mit meiner Erfahrung, dass ich da schon einpassen könnte. Aber wie gesagt, das kommt dann, wenn es soweit ist. Und bis dahin heißt es Vollgas erstmal am Platz.
So schaut es aus. Wunderbares Schlusswort. Schön auch, dass auch die Karriere der Buben offensichtlich schon vorgezeichnet ist. Also die wissen auch schon, was sie da mal zu tun haben. Vielen lieben Dank an die beiden Herren für die, wie ich finde, sehr interessanten Einblicke. Alles Gute, dass Sie bald wieder mitwirken können und Ihnen arbeitsreiche Wochen in der kommenden Zeit. Wir haben gehört, gibt ja einiges zu tun. Einige so Verträge, genau. So vielen lieben Dank. Okay. Danke auch, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten gefühlt. Das war der Abschluss dieses Bundesliga-Wochenendes. Aber es geht natürlich wahnsinnig spannend weiter. Sie wissen, dass natürlich die Rückspiele in den Viertelfinals der Champions League, Europa League und Conference League stehen auf dem Programm. Gerade in der Champions League, da ist eigentlich nichts entschieden. Sowohl Dienstag als auch Mittwoch alles noch möglich. Wir nehmen Sie dann natürlich mit. Ab 20 Uhr sind wir da immer für Sie da. Sie sehen hinter mir die Begegnungen. Werden wir Sie begrüßen mit unseren Experten und einstimmen auf all das, was da kommt. Das war's von uns. Haben Sie noch einen schönen Abend. Schlafen Sie gut und bis bald.